das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Willkommen zu den Tagesthemen und mitten im Studio heute Abend Thorsten Schröder mit weiteren Nachrichten und Oka Gundel mit dem Sport, unter anderem Bundesliga-Fußball nachher.
Guten Abend.
So ist es. Guten Abend.
Heute in 6 Wochen findet die Bundestagswahl statt und gleich 3 Parteien haben dafür in diesem Wochenende ihre inhaltlichen und personellen Weichen gestellt. Nicht nur SPD und AfD, sondern auch eine Partei, die zum allerersten Mal überhaupt zu einer Bundestagswahl antritt. Das Bündnis Sahra Wagenknecht. Gerade mal vor einem Jahr gegründet, ist das BSW nach den Landtagswahlerfolgen im vergangenen Jahr nun etwas aus dem Tritt gekommen, liegt in den Umfragen bundesweit nah an der 5%-Hürde. Und ist bei diesem komprimierten Wahlkampf mehr denn je auf die Strahlkraft der Frontfrau im Rampenlicht angewiesen, der Namensgeberin und nun auch Kanzlerkandidatin der Partei, Sahra Wagenknecht. Gleich dazu ein Gespräch mit ihr. Zunächst fasst Ingrid Bertram den heutigen Parteitag in Bonn zusammen.
In Bonn, im Herzen der alten Bundesrepublik, versammeln sie sich. Rund 600 der insgesamt 1100 Mitglieder des Bündnisses Sahra Wagenknecht. Viele Politikneulinge sind darunter, Lehrer, Busfahrer, Streetworker oder Psychologen wie Leo Migues aus Trier. Erst vor einem Jahr eingetreten und jetzt ein Direktkandidat.
Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland gerade einiges ins Rutschen gerät. Ich bin ja auch 29 Jahre alt. Ich merke, dass ich jetzt in den letzten Jahren ziemlich viele Krisen mit durchgemacht hatte und meine Generation. Corona war da, dann kam der Krieg. Vorher war auch schon die Finanzkrise. Wir sind eigentlich nur mit Krisen aufgewachsen.
Der Bundestagswahlkampf wird für die Partei nicht leicht. Nach Erfolgen in Ostdeutschland und bei der Europawahl liegt die Partei jetzt bei bundesweiten Umfragen zwischen 4% und 6%. Ist das ein Dämpfer zum Wahlkampfauftakt?
Es ist eher so, dass es ein Ansporn ist, noch mehr zu machen, noch aktiver zu sein, sich mehr zu präsentieren. Also es ist eher das Gefühl, dass man den Bürger noch ein bisschen weiter mitnehmen muss.
Die Partei sucht nach Profil. Im Wahlkampfprogramm stecken viele Forderungen drin. Eine Mindestrente von 1.500 Euro, mehr soziale Gerechtigkeit, eine schärfere Asylpolitik. Aber vor allem präsentiert sich das Bündnis als Friedenspartei und wendet sich klar gegen die USA.
Und wenn wir sagen Amigo Home, dann meinen wir natürlich auch, dass der US-Präsident nicht nur seine Soldaten, sondern auch die US-Atomwaffen endlich aus Deutschland mitnehmen kann.
Die neue Gewichtung für den Wahlkampf nimmt sie vor. Galionsfigur Sahra Wagenknecht wird mit Jubel empfangen. In ihrer Rede rückt sie das Thema Wirtschaft in den Fokus.
Deutschland braucht keine billigen Wahlkampfversprechen. Deutschland braucht endlich wieder billige Energie. Das ist doch der Schlüssel dafür, dass unsere Wirtschaft wieder nach oben kommt und sich erholt und nicht die Unternehmen alle abwandern.
Vor allem im Westen gilt es jetzt, die Wähler zu gewinnen. Das Thema Wirtschaft könnte da helfen. Leo Migues aus Trier hofft, dass die Partei den Einzug in den Bundestag schafft. Dann könnte er dort die Politik mitgestalten.
Und am Rande des BSW-Parteitags habe ich mit Sahra Wagenknecht am Abend folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Frau Wagenknecht.
Guten Abend.
Sie gehen als Kanzlerkandidatin Ihrer Partei in diesen Wahlkampf, haben aber doch keine wirkliche Chance, Kanzlerin zu werden. Warum also die Bezeichnung?
Ja, das gilt für andere Kanzlerkandidaten auch. Also es rechnet ja nicht jemand im Ernst damit, dass er Habeck Kanzler wird und auch bei Alice Weidel nicht. Wir wollten sehr deutlich machen, dass wir nicht nur ein programmatisches, sondern auch ein personelles Alternativangebot haben, weil sehr viele Menschen vertrauen dem bisherigen Quartett nicht. Also auf der einen Seite eben Habeck, Scholz und Merz, Frau Weidel. Das ist ja nicht ein Angebot, wo wirklich Konzepte dahinter stehen, die unser Land in einen Neubeginn führen. Und wir haben eine schwere Wirtschaftskrise. Vieles im Land funktioniert nicht mehr, von der Gesundheitsversorgung bis zur Bildung. Und gleichzeitig überbieten sich all die genannten Parteien vor allen Dingen in einem Punkt, nämlich immer mehr Geld für Rüstung und Waffen auszugeben. Da machen wir nicht mit und wir wollten deutlich sagen, hier ist eben auch jemand, der den gleichen Anspruch anmeldet in den Umfragen, was meine persönlichen Werte angeht, kann ich mich ja auch mit den anderen Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten messen.
Aber Ihre Partei liegt bundesweit bei um die 5%, kämpft also weniger ums Kanzleramt, sondern vielmehr überhaupt um den Einzug in den Bundestag. Heißt das, was Sie gerade angesprochen haben, diese Angebote, die Sie machen, reicht das nicht für ganz Deutschland offensichtlich?
Wir haben ja jetzt gerade erst begonnen mit unserem Wahlkampf und 5% sind jetzt für eine Partei, die es gerade ein Jahr gibt, kein schlechter Wert. Ich bin überzeugt, dass wir in den Bundestag kommen, weil es uns braucht und weil immer mehr Menschen ja auch sehen, wir können doch nicht so weitermachen wie bisher. Und wenn nach der Wahl im Grunde die gleichen Parteien, die uns in diese Misere hineingeführt haben und auch die Union gehört dazu, jetzt in einer etwas veränderten Konstellation weitermachen, dann ist das sicherlich kein Weg, um die Wirtschaft aus der Krise zu führen. Dann ist das auch kein Weg, die großen sozialen Ungerechtigkeiten, die Probleme bei den Renten, die Probleme mit steigenden Preisen, hohen Energiekosten irgendwie zu lösen. Und die AfD hat ja jetzt doch noch mal sehr deutlich gemacht, wofür sie steht, nämlich für ein Ellenbogenmodell, das einem Elon Musk gefällt, der vor allem weniger Steuern zahlen und weniger Rücksicht auf die Allgemeinheit nehmen will. Aber wir sagen, wir stehen für ein Zurück zum deutschen Erfolgsmodell. Das ist die soziale Marktwirtschaft, der starke Mittelstand. Das ist eine Gesellschaft mit einem hohen Anteil industrieller Wertschöpfung. Und dieses Modell, zu dem müssen wir zurück, weil darauf beruhte mal der Wohlstand in Deutschland. Und wir sollten nicht zuschauen, wie das jetzt alles kaputt geht.
Sie fahren aber eine eher linke Wirtschaftspolitik und eine Migrationspolitik, die eher am äußersten rechten Rand zu finden ist. Mit wem wollen Sie denn eine mögliche Koalition dann bilden oder wollen Sie gar nicht regieren?
Also zunächst mal diese Labels oder diese Schablonen, die stimmen doch einfach nicht mehr. Warum ist es rechts, wenn man sagt, wir müssen die unkontrollierte Migration stoppen? Ich kenne sehr viele Menschen, die selbst einen Migrationshintergrund haben und die sagen, so kann es doch nicht weitergehen. Wir haben immer wieder jetzt auch Anschläge erlebt. Wir haben eine Überforderung unserer Infrastruktur an vielen Schulen und zwar gerade da, wo die Ärmeren sind, starten Klassen, wo mehr als die Hälfte der Kinder kein Wort Deutsch spricht. Da gibt es auch kulturelle Konflikte. Es fehlen 800.000 Wohnungen in Deutschland und einige tun so, als könnten wir beliebig Menschen aufnehmen. Das ist nicht rechts, sondern das ist einfach nur vernünftig. Und bei der Wirtschaftspolitik, ja, also ob das rechts oder links ist, wir brauchen doch eine Wirtschaftspolitik, die funktioniert. Und wir müssen verstehen, beispielsweise die Wirtschaftssanktionen, durch die wir uns von billiger Energie abgeschnitten haben, die haben den Ukraine-Krieg oder können ihn auch gar nicht beenden, sondern diese Wirtschaftssanktionen sind in erster Linie ein Konjunkturprogramm für die amerikanische Wirtschaft und sie sind ein Killerprogramm für deutsche und europäische Unternehmen. Also ich finde, wir brauchen eine Bundesregierung, die unsere Interessen mal wieder in den Mittelpunkt stellt und diesen Druck aufzumachen. Das kommt nur von uns, weil wir sehen ja bei den anderen, sie arrangieren sich mit unterschiedlichen Teilen des US-Establishments. Aber im Grunde wollen sie alle, auch die AfD jetzt offensichtlich, den USA gefallen und dem jetzigen Präsidenten, das macht vor allem die AfD, eben dann auch in die Karten spielen. Aber Donald Trump wird sehr brutal, das sieht man ja jetzt, US-Interessen, auch US-Wirtschaftsinteressen vertreten. Das schadet uns, das schadet der deutschen Wirtschaft. Deswegen brauchen wir hier mehr Selbstbewusstsein.
Aber Stichwort Frieden in Europa, das ist ja Ihr großes Thema gewesen. Wir sehen aber, dass die Wählerinnen und Wähler das nicht mehr als Hauptthema sehen, sondern in erster Linie Wirtschaft und Migration. Ist die Partei BSW auch deswegen aus dem Tritt etwas gekommen, weil dieses Thema plötzlich eine wichtige Säule fehlt?
Es ist ja nicht so, dass wir zu der Frage der Wirtschaft nichts anzubieten hätten. Ich habe ja ein paar Punkte gesagt. Und natürlich ist es ganz verständlich, dass die Menschen jetzt erst einmal Angst haben um ihre Arbeitsplätze, um ihren Wohlstand. Es ist ja tatsächlich die Frage, wenn in der nächsten Wahlperiode nicht eine neue auch Wirtschaftspolitik gemacht wird, droht Deutschland aus der Liga der führenden Industriestaaten abzusteigen. Das wäre dramatisch. Also das muss man unbedingt verhindern. Aber die Frage von Krieg und Frieden bleibt trotzdem natürlich eine sehr existenzielle. Und wenn Herr Merz uns mit der Lieferung von Taurus-Raketen möglicherweise in einen Krieg mit Russland führt, dann ist das gefährlich. Und die SPD hat zwar bisher diese Lieferung abgelehnt, aber auf die SPD, auf Herrn Scholz, ist ja kein Verlass. Und dass bisher die SPD in dieser Frage steht, hat ja auch etwas mit dem BSW zu tun. Also nur wenn wir stark in den Bundestag einziehen, werden sich auch in der SPD die Kriegsfalken nicht durchsetzen.
Sagt Sarah Wagenknecht, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und eine etwas längere Version des Gesprächs finden Sie auf tagesschau.de. Und damit nach Syrien, wo das Land auf dem Weg zu einer neuen politischen Ordnung nach dem Sturz von Machthaber Assad vor allem auch dort Neues errichten muss, wo einst Menschen lebten und wo jetzt nur noch Ruinen stehen, wie hier in Homs im Westen des Landes. Dabei liegt ein stabileres, sicheres Syrien nicht nur im Interesse der Syrerinnen und Syrer selbst, sondern auch der westlichen Länder, wohin viele ja im Bürgerkrieg geflohen waren. Deshalb ging es heute bei einer internationalen Konferenz in Saudi-Arabien, zu der auch die Bundesaußenministerin gereist ist, auch um Aufbauhilfe. Demian von Osten.
Es geht um die Zukunft seines Landes. Syriens Außenminister Al-Shaybani auf der Konferenz in Riad. Bundesaußenministerin Baerbock sieht Deutschland als wichtiges Land, das Syrien Richtung Stabilität führen kann. Vor allem wegen der vielen Syrer in Deutschland. Ein Wiedererstarken des Islamischen Staates müsse verhindert werden.
Deswegen ist es in unserem absoluten eigenen nationalen Interesse, dass wir jetzt alles dafür tun, dass nach diesen furchtbaren Jahren des Bürgerkrieges Syrien eine freie und friedliche Zukunft findet.
Der Wiederaufbau des Landes ist eines der drängendsten Probleme. Ganze Stadtviertel sind etwa in Homs oder in Damaskus vollkommen zerstört. De facto Machthaber al-Sharaa ist beim Wiederaufbau auf internationale Hilfe angewiesen. Deutschland stellt weitere 50 Millionen Euro humanitäre Hilfe zur Verfügung, teilt Baerbock heute in Riad mit. Von dem Geld sollen Essen, Notunterkünfte und Medikamente bezahlt werden.
Denn niemand möchte zurückkehren oder dorthin wieder sein Leben aufbauen, wenn man keine Perspektive hat, wenn die eigene Sicherheit weiterhin gefährdet ist, wenn unklar ist, was mit den eigenen Kindern eigentlich passiert.
Vor allem im Norden Syriens, den bewaffnete Kurden kontrollieren, gibt es Spannungen. Die Türkei droht mit einem Militäreinsatz dort, wenn die neue syrische Führung die Herrschaft bewaffneter Kurden nicht beendet. Der türkische Außenminister führt heute Gespräche in Riad, auch mit Außenministerin Baerbock. Rückendeckung für sie von Saudi-Arabien. Es muss sichergestellt werden, dass die Stabilität Syriens erreicht und seine territoriale Integrität bewahrt wird, sodass Syrien keine Bedrohung mehr für die Länder der Region ist. Doch in der Diplomatie kommt es oft auf langfristiges Vertrauen an. Angesichts der Neuwahlen in Deutschland ist Baerbock womöglich eine Außenministerin auf Abruf. Auch für sie selbst unklar, ob sie sich noch lange für eine Lösung der Krisen in der Welt wird einsetzen können.
Und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Thorsten.
Die AfD trennt sich von ihrem Nachwuchsverein Junge Alternative. Er wird durch eine neue Organisation ersetzt, die enger an die Partei gebunden ist. Auf dem Parteitag in Riesa stimmten die Delegierten dafür, die AfD-Satzung entsprechend zu ändern. Die Junge Alternative wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Schlepper haben den manövrierunfähigen Tanker Eventin in der Ostsee erfolgreich an eine sichere Stelle gezogen. Das mit fast 100.000 Tonnen Öl beladene Schiff liegt jetzt östlich vor Rügen, etwa 5 Kilometer entfernt vom Hafen Sassnitz. Der Tanker fährt unter der Flagge Panamas. Es wird vermutet, dass die Ölladung aus Russland stammt und der Transport wegen der Sanktionen verschleiert werden sollte. Die verheerenden Brände im US-Bundesstaat Kalifornien gefährden weiterhin Teile von Los Angeles, trotz massiver Löscheinsätze. Zwar flauten die Winde zuletzt etwas ab, sie werden in der neuen Woche aber wahrscheinlich wieder stärker. Bisher wurden 16 Tote geborgen. Die Behörden befürchten, dass die Opferzahl noch steigen wird.
Und damit zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Die Winterpause ist ja vorbei. Bayern München ist seit gestern Abend mitten im Winter offiziell Herbstmeister. Aber was passiert auf den Plätzen dahinter, Ocker?
Ja, gute Frage, Ingo. Da dreht sich zum Beispiel das Karussell um die internationalen Plätze. Und dass Mainz damit aufgesprungen ist, das ist eher überraschend. Ansonsten sind die üblichen Verdächtigen dabei, wie zum Beispiel Leipzig. RB will natürlich in den alljährlichen Genuss des warmen Geldregens der Königsklasse kommen und hat dafür heute 3 weitere Punkte eingesammelt. Zu Hause gewonnen gegen Werder. Und warum? Weil er hier zurück ist.
Er ist der König des Abends, Xavi Simons. Nach 3-monatiger Verletzungspause feiert er ein überragendes Comeback und führt Leipzig zum Sieg.
Nein, ich glaube immer an mich. Da sind keine Selbstzweifel. Ich weiß, was ich machen musste, um so zurückzukommen. Ich denke Tag und Nacht an Fußball und das werde ich mein Leben lang tun. Aber das Wichtigste für mich sind das Team und die 3 Punkte. Das macht mich glücklich.
Sein erster Auftritt nach 24 Minuten. Kopfballvorlage Openda und Xavi Simons platziert ins Netz. Steht er in der Startelf, hat RB seit 17 Spielen nicht mehr verloren. Aber Werder spielt selbstbewusst. 4 Pflichtspielsiege im Dezember machen die Brust breit und den Ball schnell. Weiser, Hacke Gröll, Weiser, Ausgleich. Eine überragende Kombination setzt RB schachmatt. Aber die haben ja Simons. Und der steht für Tempo, Technik und Torgefahr. 35. Minute. Die erneute Führung, die einen nur umhauen kann. Sein viertes Tor im 8. Saisonspiel. RBs neuer Fußballchef Jürgen Klopp wird bestens unterhalten. Und das auch in Halbzeit 2. Ceschkos 126 km/h Hammer, das 3:1. Bremens Trainer Ole Werner sicher auch beeindruckt. Leipzig in Minute 90 sogar noch mit dem 4:1 durch den eingewechselten Baumgartner.
War für uns alle jetzt nochmal wichtig zu sehen, welche Qualität es braucht, um, ja, wenn man auf dieses Niveau kommen will, erfolgreich zu sein. Und da fehlt uns noch ein bisschen was.
Immerhin gelingt Birk noch das 4:2, doch im Mittelpunkt steht nur einer, Leipzigs Xavi Simons.
Ja, Leipzig also siegt dank Simons und ist auf Champions League-Kurs. Am Mittwoch geht es dann schon zum VfB Stuttgart, englische Woche. Und beim VfB gibt es ja auch einen Rückkehrer, das ist Dennis Undaf. Fast 2 Monate hat der Nationalspieler gefehlt wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel. Nun ist alles wieder verheilt und beim 1:0 gegen Augsburg machte ausgerechnet Undaf heute den Siegtreffer. Als wäre nichts gewesen. Besser hätte sein Comeback nicht laufen können.
Am Ende wollen alle Dennis Undaf drücken. Der Rückkehrer, der Joker, der Nationalspieler macht mit seinem goldenen Tor die Stuttgarter Schwaben und seinen Trainer glücklich.
Ich glaube, für die Fans ist es schön zu sehen, wenn man jetzt mit so einem Riesensprung wieder oben dabei ist. Aber im Endeffekt sind es 1, 2, 3 Punkte. Und das kann sich von Spiel zu Spiel ändern. Und deswegen sollte die Euphorie gar nicht so groß sein, sondern wir müssen jedes Spiel so annehmen, wie es, als wäre es ein Endspiel.
Beim Schwabenderby hofft Augsburgs Trainer Jes Torup, seine Fans nicht nur mit Selfies glücklich zu machen. Aber zu Beginn zeigt sich dann sein ehemaliger Schützling. Fürich und Mittelstädt setzen Erin Demirovic in Szene. Der Ex-Augsburger prüft den neuen Mann im Tor des FCA, Finn Dahmen mit der guten Parade. Stuttgart mit gefühlt 100% Ballbesitz in der ersten halben Stunde. Joscha Wanyoman mit der präzisen Flanke, Demirovic eher glücklos gegen seinen alten Verein. Für seinen Ex-Trainer Jes Torup auch ein schwieriger Abend. Hinten noch ohne Gegentor, aber vorne ist Augsburg erschreckend harmlos. Nur eine Chance in der ersten Halbzeit durch Chochveleov und Gummi.
Was uns heute gefehlt, ist natürlich den letzten Pass. Ball nach vorne, Chancen arbeiten, Tor schießen. Und deshalb habe ich leider das Spiel heute verloren. Normalerweise ist das ein Spiel, das muss 0:0 ausgehen für mich.
Aber der VfB hat Dennis Undaf, der nach einer Stunde für Demirovic kommt. 2 Monate war der Nationalspieler verletzt. Sein Regisseur Angelo Stiller weiß gleich, wo er ihn finden kann. 1:0 für den VfB Stuttgart nach einer guten Stunde. Undaf steht perfekt auf der Abseitslinie. Sein Tor hält der Videoüberprüfung stand. Dahmen kann ihn nur kurz aufhalten.
Der Ball von Ange war überragend, muss ich sagen. Und als Stürmer, das ist das, was ich mein Leben lang mache. Und dann ist es natürlich auch einfach, in solchen Situationen wieder da zu sein.
Dennis Undaf ist der Unterschied bei diesem sonst faden Schwaben-Derby. So einen hat der FC Augsburg einfach nicht.
Wir schauen auf die Tabelle. Oben ohne Bewegung. Bayern ist Herbstmeister mit 4 Punkten Vorsprung. Leipzig auf Champions League Platz Nummer 4. Stuttgart bewegt sich nach oben, jetzt 7. Werder bewegt sich nach unten, jetzt auf der 9. Augsburg bleibt 13. In der Abstiegszone sehen wir Heidenheim auf dem Relegationsplatz vor Kiel und Schlusslicht Bochum. Dass der FC St. Pauli einen absoluten und aktuellen Superstar verpflichtet und deshalb in den Fokus der Schlagzeilen gerät, das passt so gar nicht zum Kultclub, der ja für sein Understatement bekannt ist. Aber genauso ist es passiert. Und zwar im Schach. Magnus Carlsen, der Weltranglistenerste aus Norwegen, bewegt tatsächlich seit diesem Wochenende die Figuren auf dem Schachbrett für den Kiez-Club, der in die Bundesliga aufgestiegen ist. Der Sport ist dabei das eine, die Aufmerksamkeit das andere.
Diesen Hype hat die Schachwelt hierzulande so noch nicht gesehen. Die Bundesliga plötzlich Nabel der Welt. Was kaum einer weiß, als sportlich top gilt sie schon, doch nun kommt sogar der Superstar. Warum spielt Magnus Carlsen ausgerechnet für Aufsteiger St. Pauli? Vor 9 Jahren war ich bei einem Fußballspiel des FC St. Pauli und die Stimmung war großartig. Seitdem ist er Fan. Mit 13 schon brachte der damals junge Carlsen den großen Garri Kasparov an den Rand einer Niederlage. Heute, mit 34, ist er fünfmaliger Weltmeister, die Nummer 1 und Popstar seines Sports. Vor kurzem gewann er sogar einen Machtkampf mit dem Weltverband. Carlsen spielte in Jeans. Eigentlich verbietet das die Kleiderordnung. Gestern und heute nun Abstiegskampf in der Bundesliga mit dem FC St. Pauli. Carlsen holt einen Sieg und ein Remis. Es ist in Ordnung. Gestern haben wir erstmals gewonnen, so kann die Saison losgehen. Und ja, es hat Spaß gemacht zu spielen. Am Brett saß er übrigens in Jeans. In der Schachbundesliga ist das mit der Kleiderordnung kein Problem.
Und damit sind wir beim Wintersport. Deutschland ist ja eine herausragende Nation im Bobsport. Das ist weltweit bekannt. Und das noch junge Jahr 2025 toppt nochmal alles. Im Zweierbob machen die deutschen Männer und Frauen die Podestplätze bisher komplett unter sich aus. Heute feierten die Frauen in St. Moritz erneut einen Dreifacherfolg. Platz 1 Kim Kalicki, Platz 2 Laura Nolte und Platz 3 Lisa Marie Buckwitz. Und bei den Männern gab es heute im Vierer auch einiges zu feiern, nämlich einen Doppelerfolg. Der Sieg ging an Francesco Friedrich und sein Team. Platz 2 belegte der Vierer von Johannes Lochner.
Dann widmen wir uns noch zum Schluss dem Wetter. Sven, wie starten wir denn in die neue Woche?
Mit einem Hochdruckgebiet, Ingo, starten wir in die neue Woche. Und deswegen kann ich eine Wetterkarte präsentieren, wo man auch dann, wenn man möglicherweise gar nicht Meteorologie studiert hat, sagen kann, oh, das verstehe ich ganz gut. Also da ist das große Hoch direkt über der Mitte Europas, über unseren Köpfen. Und die Tiefs hier aufgereiht sind nördlich unterwegs. Das präsentiert uns morgen für viele einen sonnigen Tag. Dienstag wird es dann im Norden schon wolkiger. Danach gibt es noch mehr Wolken. Wir bleiben aber in der Chronologie, schauen in die Nacht, wo es nach Nordwesten häufiger Nebel gibt. Ansonsten morgen Vormittag Auflösung der Wolken. Sie halten sich hier im Südosten noch ein bisschen, einzelne auch im Nordwesten. Aber ansonsten ein sonnenreicher Tag. Und dann sieht man schon zum Abend diese Wolken. Über die werde ich gleich noch mal ein bisschen philosophieren. Vorher die Temperaturen. Frühwerte auf der kalten Seite, nur am Nordseewasser plus 1, sonst minus 2 bis minus 7. Hochtäler minus 10, Alpenrand minus 13. Also man kann von kalt sprechen. Morgen dann am Nachmittag Temperaturen meistens in einem Bereich zwischen minus 4 und plus 2 Grad. Nach Nordwesten 4 bis 6 Grad plus. Und jetzt kommt der Dienstag. Und da ist Folgendes. Da ist die alte Kaltluft noch da im Norden. Dann kommt aber wärmere Luft in der Höhe an. Es beginnt zu regnen. Dieser Regen fällt in die kalte Luft und auf den kalten Boden. Und deswegen besteht vorübergehend die Gefahr gefrierenden Regens. Hier sieht man das nochmal markiert auf der Aussicht für den Dienstag. Das kommt jetzt auch ganz zügig durch den Kollegen. Vielen Dank. Später steigen die Temperaturen, sonst noch freundlich. Mittwoch hier zu sehen, viel mehr Gewölk.
Also rutschige Aussichten im Anmarsch, aber erstmal vielen Dank dafür, Sven.
Gerne.
Und soweit die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Spielfilm Die Verlegerin.
In dem es um die spannende Frage geht, wie weit geht die Pressefreiheit basierend auf echten Begebenheiten in den USA zur Zeit des Vietnamkriegs.
Empfehlenswert. Wir sind dann auch empfehlenswert. Morgen Abend wieder für Sie da, wünschen einen guten Start in die neue Woche und sagen Tschüss.
Tschüss.
Und natürlich... Bleiben Sie zuversichtlich.